Die Calcio Berlin Hall of Fame mit Nico Heimer, Niklas Levinson und Christoph Kröger.
Gute und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Calcio Berlin Hall of Fame, dem Format, in dem wir jede Episode einem Spieler widmen und drei wichtige Fragen beantworten. Wer war der Spieler? Wie war der Spieler? Und wo rangiert er auf der ewigen Rangliste des Fußballs? Oder kurz gefragt, schafft er es in die Calcio Berlin Hall of Fame?
Es war einmal ein kleiner Junge aus der DDR, der zu einem der besten Fußballer des wiedervereinigten Deutschlands wurde. Der Beste seiner Generation, der Kapitän eines seeuntauglichen Schiffs namens DFB. Doch diese Geschichte ist keine gefällige Gute-Nacht-Lektüre. Es ist ein Drama, ein jahrelanger Thriller, mit Höhen und mindestens genauso vielen Tiefen. Michael Ballack ist der tragische Held eines Fußballmärchens, das kein Happy End bekommen hat. Geschrieben von den Gebrüder Grimmig. Man könnte eine elfteilige Filmreihe daraus machen. Fast and Furious. Fast Welt, fast Europameister, fast Champions League-Sieger. So viele bittere Niederlagen, dass die zahlreichen Erfolge und positiven Momente schnell in Vergessenheit geraten. Veni, Vidi, Vice. Er kam da und wurde vielleicht ein paar Mal zu oft Zweiter. Michael Ballack.
Das menschliche Beinahe. Michael Ballack. Der zweite deutsche zentrale Mittelfeldspieler, der es hier reingeschafft hat in die Hall of Fame. Oder ob er es reinschafft, sehen wir noch. Ja, aber zumindest mal über den hier diskutiert wird.
Die Frage müssen wir nicht so reißerisch aufmachen. Der ist drin.
Aber.
Ich kann sagen, es ist mein letzter Arbeitstag für Calcio Berlin, wenn es nicht passiert.
Ja, dann ist ja ganz ehrlich.
Ey, ist aber eine ganz offene Frage. Also nicht, ob er es reinschafft, sondern wohin er es schafft. Also wo landet er im Rating? Weil das kann wirklich weit gefächert hier ausfallen.
Ja, ich habe da noch ein bisschen Munition mitgebracht für den Endspurt hier. Das kann ich schon mal sagen. Auf jeden Fall.
Den nächsten Deutschen, den du hochpushen willst.
Also, ich finde es gut, dass wir es machen, weil es gab ja auch deutsche Spieler, die auf anderen Positionen Weltklasse waren und es würdig sind, hier behandelt zu werden. Und sie werden ja auch noch kommen. Aber ich finde schon, dass es einfach eine geile Tradition ist, die zumindest, also da gab es auch bestimmt vor Matthäus noch Leute, aber wenn ich so in meinem Kopf einen roten Faden ziehe, Matthäus, Ballack, Schweinsteiger, Kroos, dann ist es irgendwie schon auch, finde ich, eine gute alte deutsche Tradition, so diese Mittelfeldanführer zu produzieren. Wobei ich sagen muss, dass Kroos fast vom Typus her nochmal ein anderer war für mich, als die drei, die ich davor genannt habe.
Gerade hast du die Kurve bekommen, ohne Anton Stach zu nennen an der Stelle. Also da sind wir sehr zufrieden.
In another life, würde Katy Perry sagen.
Wir haben ja
der
jetzt gerade
noch jung.
Wir haben schon, der hat noch, gerade von Boris Becker entdeckt worden. Ja. Wir haben gerade schon von dir gehört, Krögi, wo Michael Ballack ausgebildet ist. Geboren in der DDR, gelernt in der DDR. Und ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, und das meine ich eigentlich fast durchweg positiv, viele der klassischen DDR, Tugenden mitgenommen. Allen voran dieses Kopf runter arbeiten.
Genau. Ja. Also Michael Ballack war niemand, der erwartet hat, dass ihm irgendwas auf einem Silbertablett serviert wird, ganz und gar nicht. Und das hat man auch in der Art und Weise gesehen, wie er spielt und in Haltungen, die er also implizit auf dem Platz vertreten hat, aber auch explizit drumherum formuliert hat. Da geht es um Themen wie Hierarchie, einfach das Akzeptieren von, dass es Leute gibt, die vor einem stehen und die da teilweise auch in Anführungszeichen nur stehen, weil sie einfach schon länger dabei sind und dass das einfach was wert ist und was man auch zu akzeptieren hat. Also das, finde ich, hat er ausgestrahlt und ja auch so diesen dann aber auch irgendwie ganz organisch entstandenen Führungsanspruch, den er eigentlich Zeit seiner Karriere bis zum Ende vertreten hat. Und der, das ist ja oft so bei großen Athleten oder großen Persönlichkeiten, dass das, was sie stark macht, irgendwann auch für sie zum Verhängnis wird, der auch am Ende ja darüber gestolpert ist, dass er nur führen konnte. Es gab keine Rolle für Michael Ballack als zweite Geige, jemand, der sich hinten anstellt, zumindest nicht mit dem Anspruch, der irgendwann auch für ihn selbst mit Blick auf sich selbst und sein Selbstbild erwachsen ist.
Ja, es kann für viele, gerade für Sportler, super, super schwierig sein, wenn man auf eine gewisse Größe herangewachsen ist, davon wieder zurückzugehen. Und für ganz viele ist es tatsächlich nicht möglich. Was würdet ihr sagen bei Michael Ballack, was so die prägendsten Faktoren sind, wenn wir dann auf den späteren Weltklassespieler Michael Ballack gucken in seiner Ausbildung? Bildung.
Ich glaube, da gab es zu jeder Zeit andere Spieler, Trainer, Einflüsse, die ihn geprägt haben. Mhm. Also das fing in Chemnitz an, wo ein Rico Steinmann so sein Vorbild war. Ja, genau, so ungefähr. Ach der, also kein Weltstar, weil es natürlich auch in der DDR...
Der wird es wahrscheinlich hier nicht reinschaffen. Der wird wahrscheinlich keine Folge bekommen.
Aber es gibt ja einen Grund dafür, ne? Also Bundesliga-Zugang gab es zum Beispiel erst nach der Wiedervereinigung und dann hat er halt irgendwie Berührungspunkte gehabt plötzlich mit Werder Bremen, FCK und Co. Aber vorher war das eben, ging der Blick gar nicht so weit.
Genau, und deswegen ist das dann halt auch ganz bodenständig einfach ein Chemnitzer Mittelfeldspieler gewesen. Aber auch hier schon jemand, der halt wirklich, ja, ein zentraler Mittelfeldspieler ist, der dynamisch ist, der kreativ ist, also ein gutes Komplettpaket ist, das hat ihn schon sehr früh geprägt. Dann später war es zum Beispiel ein Andi Brehme. Dann bei Leverkusen, sagt er, war es ein Emerson, der ihm sehr viel beibringen konnte. Es gab Trainer, die ihn geprägt haben, natürlich gerade auch in der Anfangsphase mit Otto Rehhagel bei Kaiserslautern, mit Christoph Daum bei Leverkusen. Also es hat sich wirklich, so wie er sich auch, immer weiterentwickelt.
Um vielleicht noch ein Idol von ihm zu nennen, das ein bisschen bekannter ist als Rico Steinmann, bei der WM 1982, nach eigener Aussage die erste Weltmeisterschaft, die er sehen konnte, hat er das Spiel der Brasilianer gesehen gegen Italien und war doch begeistert von Sokrates. Da kann ich mal sagen, da gibt's auf jeden Fall schlechtere Vorbilder für einen jungen Fußballer als Sokrates.
Ja, und Sokrates war ja auch ein Spieler, der groß war, also aber trotzdem halt von mit einer unfassbaren Technik beschlagen. Also so komplett kann man dann auch die Parallelen in den Spielern nicht ganz von der Hand weisen. Und was ja auch interessant ist, das fängt ja auch nochmal auf, so diese Idee von, okay, Arbeitsethos, Kopf runter arbeiten, dass er zum Beispiel Chemnitz nicht bei der erstbesten Gelegenheit verlassen hat, weil es gab ja da auch Interesse schon, glaube ich, von Bremen unter anderem, sondern nochmal geblieben ist, in der Regionalliga mitgespielt hat, der damaligen, und da eben sich so ein bisschen seine Sporen verdient hat, sich seine Spielpraxis abgeholt hat, also irgendwo auch, wie ich finde, einen ganz gesunden, realistischen Blick so darauf hatte, was so nächste sinnvolle Karriereschritte angeht.
Ich möchte einmal kurz noch den Verein namentlich hier nennen, weil es einer der besten Vereinsnamen ist, die es im deutschen Fußball, ich weiß gar nicht, ob es, wahrscheinlich so auf jeden Fall nicht mehr, aber ich weiß gar nicht, ob es diesen Verein noch gibt in der Form, aber sein allererster Verein, sein Jugendverein war BSG Motor Fritz Heckert Karl Marx Stadt. Griffig.
Ja, brutal. Catchy. Würde ich aber auch von ausgehen, dass es den vielleicht nicht mehr gibt in der Namensform.
Wie sehr kann ein Vereinsname nach DDR schreien?
Ja, das stimmt schon. Das ist krass. Und ich fand das wichtig, was du gesagt hast, gerade mit dem, dass Ballack eben nicht den ersten Weg zum Ruhm gegangen ist. Ballack hat immer wieder mal Entscheidungen getroffen, wo man denken würde, das ist nicht die Schnellstraße, die er jetzt gerade nimmt. Und ich glaube auch, dass das eben Teil dieses Arbeitsethos ist, den er da mitbringt. Und ganz interessant, man sieht auch, dass in der DDR der 80er Jahre die Globalisierung keine Rolle spielte. Es gab kein Internet, denn er war nicht der nächste Messi. Sein Spitzname war Junger Kaiser. Man kannte ja niemand anderen außer die deutschen Spieler. Also Franz Beckenbauer. Und Franz Beckenbauer selbst sagt über Michael Ballack, dass er vom Spielstil der Deutsche ist, der ihm zu dieser Zeit, ich bin jetzt nicht ganz sicher, welchen Zeitrahmen er genau nannte, am nächsten kam. Elegant, beidfüßig, gute Übersicht und trotzdem eine Physis, die sich vor niemandem verstecken muss.
Ja, und ja auch, zumindest temporär, für Deutschland, vor allem im DFB-Trikot, larger than life gewesen. Es gab Ballack und dann gab es zumindest für 1, 2, 3 Turniere lange erstmal nichts.
Kahn,
stimmt.
Ja, aber was die Feldspieler, angeht, war er über einen langen, langen Zeitraum der beste, der talentierteste Spieler, den es so gab, der auch diese Mannschaft immer mal wieder sowas von im Rucksack hatte und auch haben musste.
Wann ist euch Michael Ballack das erste Mal aufgefallen? Wisst ihr das, fußballerisch?
Das muss doch eine kollektive Antwort geben, oder?
Ja?
Eigentlich schon.
Ist es nicht für alle die WM 2002?
Nee. Für mich ist es, ich würde sagen, ich sehe ihn bei der Meisterfeier von Lautern so einmal, aber nicht als Fußballer. Deswegen kann ich nicht wirklich sagen, ob das der Moment ist, aber es ist vor 2002. Also 2002 hatte ich nämlich schon ein Michael Ballack T-Shirt, mit das ich während der WM getragen habe.
Also es ist so bezeichnend für die Karriere von Michael Ballack, dass ich zuerst an einen negativen Moment bei ihm denke. Oh. Aber wirklich der erste.
Du hast recht, das
bei
ist es.
Lautern, da wusste ich ohne Scheiß bis vor, na gut, ich will jetzt nicht übertreiben, aber gefühlt wusste ich da lange nicht, dass er Teil dieser Meistermannschaft war, weil da war ja noch ein sehr junger Spieler, der Rotationsspieler dann auch war. Nee, der erste Moment, der mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, der auch in den Zeitungen groß war mit ihm als Titelbild mehr oder weniger, war halt die verspielte Meisterschaft 2000, wo er eben das Eigentor gegen Unterhaching gemacht hat.
100% richtig.
Und das ist das erste Mal, wo mir der Name auch richtig hängen geblieben ist. Ballack, der leider dieses Eigentor verschuldet
hat. Da schließe ich mich an, weil das kann ich verifizieren. Das habe ich 100% gesehen. Dieses Bild, wie er im weißen Trikot auf dem Boden liegt, am Boden zerstört.
Der junge Fußballer am Boden zerstört.
Ja, Michael Ballack. Und da schon früh hat man so ein bisschen einen Geschmack dafür bekommen, was einem auf einen zukommen würde als Ballack-Fan.
Also am Rande wird das auch meinen Horizont gestriffen haben damals. Also ja, nochmal ein bisschen jünger zumindest als ihr beide. Aber ich glaube, für mich ist schon so in der ganzen Prägnanz und so als Figur Michael Ballack erst 2002 so richtig in Erscheinung getreten. Dann aber auf eine brutale Art und Weise, weil das hast du schon irgendwie intuitiv als Kind verstanden. Und das haben dir im Zweifelsfall auch die Erwachsenen, die mit dir geschaut haben, gesagt, dass derjenige, der dafür sorgen kann, dass das ein gutes Turnier werden wird, genau dieser Mann war, neben Oliver Kahn. Muss man mal dazu sagen, aber auf Feldspielerebene, da gab es halt im Prinzip nur Michael Ballack, an dem dieses ganze Turnier hing, und genau so ist es ja eigentlich auch gelaufen dann.
WM-Halbfinale Seoul, Sommer 2002. Michael Ballack weiß es, er weiß es. Noch eine gelbe Karte und das WM-Finale ist futsch. Weltmeister, der größte aller Träume, das einzige Heilmittel für die tiefen Wunden der letzten Monate und Jahre. Und in der 71. Minute, als Südkorea kontert, als Lee Chun So durchbricht und einem ganzen Stadion schon die Brust für den Jubel schwillt, steht Ballack vor einer Entscheidung. Es ist ein Charaktertest. Ich oder wir. Kein Zögern, kein Zaudern. Er fällt den koreanischen Angreifer, nimmt die gelbe Karte entgegen und weiß in diesem Moment, für mich endet dieses Turnier heute. Aber erst in 19 Minuten. Und Ballack weigert sich, Opfer zu bleiben. Neuville flankt 3 Minuten später flach von rechts. Der erste Schuss prallt ab, der Ball springt zurück und es ist wieder dieser Kerl. Ballack ist da. 1-0. Deutschland steht im Finale ohne ihn. Tränen in den Augen, Arme zum Himmel. Michael Ballack, der Mann, der Deutschland ins Finale schießt und sich selbst dafür opfert. Ein Held, ja. Nur eben keiner mit Krone, sondern einer von den Tragischen, die den Weg zum Gipfel freimachen und selbst nicht oben ankommen.
Und wir haben letztens bei Arsenal gegen Bayern, gab es ja die Szene, wo Neuer zu früh rauskommt und dann den Ball verpasst und direkt danach wieder rauskommt und das Ding klärt. Da haben wir darüber gesprochen, was das irgendwie auch für ein Ausdruck von mentaler Stärke ist, diesen Fehler zu machen und genau in die potenziell selbe Situation dich wieder zu begeben. Und ich finde, der sieht ja gelb, bevor er das Tor erzielt. Ne?
3 Minuten.
Genau.
Das sind wirklich 3 Minuten dazwischen.
Und gelb zu sehen, zu wissen, ich bin nicht dabei in diesem WM-Finale und dann trotzdem der Spieler zu sein, der das Spiel zieht und entscheidet, das ist für mich so ein brutaler Ausdruck einfach von mentaler Stärke.
Direkt nach dem Foul, das ist ja eine Freistoßsituation, die eine Schussposition hergibt, steht er in der Mauer neben Didi Hamann und du siehst, dass dieser Mann gerade eine Träne so irgendwo nach hinten drücken muss, um weiter Fußball spielen zu können.
Dieses Spiel, und deswegen bin ich auch so froh, dass du das ausgewählt hast, ist die Blaupause der gesamten Karriere von Michael Ballack.
Ja.
Eine unglaubliche Führungsfigur, aber Glück und Pech, die so nah beieinander sind und so koexistieren, das zieht sich ja durch seine komplette Karriere. Aber hier ist es wirklich auf die Spitze getrieben, innerhalb von ein paar Minuten. Das ist halt, das spiegelt einfach alles wider, wofür Michael Ballack auch steht irgendwo.
Und das Verrückte ist, das war ja einer der schlimmsten Momente seiner Karriere. Und trotzdem ist es einer der großartigsten Momente, finde ich, für einen Sportler, für einen Fußballer, dass er eben diese gelbe Karte kassiert und das macht, was du gerade gesagt hast, 3 Minuten später das Spiel ziehen.
Mir fällt ein anderer Spieler ein, über den es eine ähnliche Geschichte gibt, und das war Roy Keane, der gegen Juventus auch für United gelb gesehen hat, wusste, er fehlt damit in der nächsten Runde und dann eines der besten Spiele seiner Karriere trotzdem abgeliefert hat. Und ich finde, da ist ja Michael Ballack zwangsläufig in sehr, sehr guter Gesellschaft, was so Spiele angeht, die halt Siegeswille, die irgendwie mannschaftlichen Erfolg über alles zu stellen, irgendwie auch verkörpern.
Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, aber wurde die Regel nicht nach diesem Turnier geändert?
Also ich weiß nicht, ob nach diesem Turnier, aber nicht lange danach, ja.
Auch das, ne? Es ist so, auch da kann Michael Ballack drauf gucken und sagen, Mann, warum muss ich der Typ sein, wegen dem die Regel geändert wird?
Die Geschichte wäre ja auch eine ganz andere, wenn Deutschland Weltmeister geworden wäre. So ist es natürlich auch noch doppelt bitter, dass sie da in diesem Finale auf den besten Spieler verzichten müssen.
Ich glaube halt, und das haben wir auch eben nochmal angerissen vor der Aufnahme hier, ehrlicherweise ändert ein Michael Ballack nichts am Ausgang dieses Endspiels. Wir wissen es nicht, aber ich würde behaupten, wenn es 100 Paralleluniversen gibt, in 99 davon ändert das nichts am Ausgang.
Es ist halt schon mit Abstand und der beste Fußballer, der da gefehlt hat.
Ja. Das ist richtig, aber ich glaube halt, ein Ballack reicht nicht aus, um den Qualitätsunterschied zwischen den damaligen Brasilianern und dem Rest des deutschen Teams aufzuwiegen. Und im Zweifelsfall trägt das ja sogar zur eigenen Mystifizierung bei, dass dieses Was-wäre-wenn einfach trotzdem stehen bleibt.
Tut es, denn jetzt hast du dieses Denkmal eines Spiels für Michael Ballack.
Ihr müsst halt diesen Gesamtkontext aber betrachten, wie bitter das für ihn individuell ist. Weil wir reden hier vom Sommer 2002. Der ist mit Leverkusen wieder ganz knapp an der Meisterschaft vorbeigeschlittert. Ich glaube, ein, zwei Punkte hinter Dortmund am
Ende. Ein Punkt, die hatten fünf Punkte Vorsprung und dann hat der BVB aus den letzten drei Spielen 9 Punkte geholt und ist vorbeigezogen.
Und das ist nicht die Meisterschaft, wo er das Eigentor macht. Die verspielen sie 2 Jahre vorher. Also es ist das zweite Mal, dass sie eine Meisterschaft auf den letzten Metern liegen
lassen. Das war es ja noch nicht.
Das war es ja noch nicht. Die standen ja auch noch im DFB-Pokalfinale, das sie auch verloren haben.
Mhm. Und im Champions-League-Finale.
Und danach noch im Champions-League-Finale, dass sie als bessere Mannschaft, ich werde nicht müde, das zu unterstreichen an jeder Stelle, wo ich es kann, als bessere Mannschaft gegen Real Madrid das auch noch verloren haben. Der hat, also das ist das erste von 2 Malen in seiner Karriere, wo er wirklich innerhalb von wenigen Wochen an mehreren großen Titeln knapp dran vorbei schlittert.
Wir haben jetzt eben darüber gesprochen, über schon gewisse Ballack-Momente. Trotzdem, also wann er eben zum ersten Mal aufgefallen ist, ist das Südkorea-Spiel auch der Moment, den ihr sportlich mit ihm assoziiert? Ist das der, wenn es der erste Moment, an den ihr denkt?
Ach
bei
so.
Mir ist es auch nicht.
Nee, ich will, also assoziieren und erster Moment sind bei mir unterschiedliche. Ja. Ich glaube, erster Moment ja. Der sportliche Moment, den ich mit ihm am meisten assoziiere, weil er auch so prägend ist für den Spieler.
Ich würde sagen, wir haben alle denselben und es ist sneaky. Aber lass mal Krüggi sagen.
Ich bin gespannt, weil ich glaube nicht.
Okay.
EM 2008.
Ja, das ist für mich auch.
Österreich.
Ja, dann haben wir alle, original alle denselben.
Das ist so ein, das Tor werde ich nie vergessen. Das werde ich nie vergessen. Diesen Freistoß in dem Spiel, in diesem Szenario. Und der schweißt den in den Winkel aus, was weiß ich, wie viele Metern. Ja. Gefühlt 30.
Ja. Ist für mich tatsächlich also auch der Moment, ich finde, das Südkorea-Spiel fängt halt den Spieler Ballack und seine Karriere so gut an. Aber für mich ist es auch dieser Moment. Wir müssen hier einmal, um dem Ganzen gerecht zu werden. Er geht von Chemnitz zu Kaiserslautern, wird dort Meister, wo er dann in der Rückrunde vor allem zu Einsatzzeiten kommt, aber auch da eher als Backup.
Randfigur,
genau. Also man kann nicht sagen, dass er da irgendwie ein wichtiger, elementarer Bestandteil ist, aber prägende Zeit. Wir haben über Prämie gesprochen, wir haben über Rehagel gesprochen. Beides Menschen, die ihm viel bedeutet haben und ihm weitergebracht haben. Von da geht's nach Leverkusen. Ein Stint, wo 2002 Leverkusen unumstritten den besten Fußball Europas spielt und den Begriff Vizekusen prägt. Und dann geht es für ihn eben zum FC Bayern München.
Ja, und spannend bei Leverkusen ist noch, dass er gar nicht aufgeschlagen ist in Leverkusen mit dieser monsterbreiten Brust nach dem Anspruch, mit nach dem Motto, hier komme ich und ich spiele natürlich. Also er war auch darauf eingestellt, eventuell um seinen Platz kämpfen zu müssen. Aber Christoph Daum hat ihm sehr klar und sehr früh vermittelt, dass er große Stücke auf ihn hält und viel mit ihm vorhat. Und so kam es dann ja auch. Also Christoph Daum ist dann als Förderer und derjenige, der wahrscheinlich auch dann so ein bisschen der Steigbügelhalter war auf dem Weg zur Weltklasse, auch extrem wertvoll gewesen für Michael Ballack.
Ja, garantiert. 2002 ist es dann, also 99 geht er von Kaiserslautern zu Bayer Leverkusen, wo er dann tatsächlich zweimal, also in 3 Jahren zweimal so eng scheitert und dann, wenn mich nicht alles täuscht, im Doppelpack mit C. Roberto zum FC Bayern wechselt. Ich glaube, das war dasselbe Jahr und da muss man auch sagen, es waren die Bayern, die gesehen haben, verdammt, dieses Leverkusen ist aber, die sind aber sehr gefährlich, was können wir da mal machen? Und dann haben sie auch da wieder einmal reingegriffen. Und beim FC Bayern München reift er dann heran, spätestens dann, er ist es natürlich schon in der letzten Saison, in Leverkusen zum, in meinen Augen, besten Box-to-Box-Mittelfeldspieler seiner Generation.
Ich weiß nicht, ob er der Erste war.
Und die Frage ist, ob man Lampard genau dieselbe Generation ist, aber ich mag Ballack ein bisschen lieber als Lampard.
Ich weiß nicht, ob er der Erste ist, aber der Erste, wo es mir so in dem Maße aufgefallen ist, vielleicht der Erste oder einer der ersten richtigen Box-Crasher, die es so gab. Also vorher, wir haben ja über Lothar Matthäus gesprochen und seine Antritte durchs Mittelfeld, Box-to-Box, ja, aber wirklich nur bis zur Box. Michael Ballack war einer, der häufig in der Box dann noch aufgetaucht ist und da natürlich seine Kopfballstärke ausspielen konnte, viele, viele Tore gemacht hat.
In der Saison 2001-2002, seiner letzten Saison für Bayer Leverkusen, macht er 17 Tore und 8 Vorlagen in der Bundesliga als Mittelfeldspieler. In der Champions League, wo sie ins Finale kommen, 6 Tore, 3 Vorlagen in 15 Spielen. Da spielt er eine Rolle, wo Yildiray Baztürk immer so ein bisschen zur Seite fadet und dann kommt da diese knapp 1,90 Meter ostdeutsches Dynamit reingeprescht und da haben die Gegner wirklich weder in Europa noch in Deutschland eine Antwort auf ihn.
Und also, dass du Lampard anreißt, ist auch interessant, weil es ist ja nicht nur, dass es ehemalige Teamkollegen sind, sondern auch die Ähnlichkeiten im Spielertyp sind definitiv da. Ich fand halt, dass Ballack einfach nochmal kompletter war. Mhm. Also, der ja auch dann in seiner Spätphase der Karriere, auch gerade bei Chelsea, dann oftmals im 4-3-3 den tiefsten Mittelfeldspieler gespielt hat, hat dann zum Beispiel teilweise Malouda und Lampard als Achter vor sich und hat dahinter so ein bisschen die Fäden gezogen, also auch in seiner Rolle sich nochmal verändert.
Und ein unglaubliches
und
Mittelfeld.
Ja, unglaubliche Qualität. Unglaubliche Qualität. Und halt eben einfach die Komplettheit, also seiner Fähigkeiten. Ja. Also ob das, du brauchst ein Tor per Kopf, ja, frag Ballack. Du brauchst ein Tor aus der Distanz, frag Ballack. Es gibt einen wichtigen Elfmeter zu schießen, frag Ballack. Also,
wir gewinnen einen wichtigen Zweikampf.
Ja, also wirklich, also...
Ich glaube vielleicht, dass Lampard, es gab zumindest Saisons, wo er offensiv war, glaube ich, könnte man sagen, ganz bisschen besser noch als Ballack.
Aber,
weil er im 16er noch ein bisschen mehr Methoden zum Finishing hat.
Ja, im Kopf. Wenn es nach Toren geht, die keine Elfmeter sind, hat Michael Ballack mehr geschossen in einer Saison als Frank Lampard jemals. Das ist, glaube ich, beim Lampard das Maximum 12. Und Ballack hat zweimal in der Bundesliga 14 Tore gemacht, Elfmeter ausgeklammert.
Hat er, als er 22 Tore gemacht hat, Lampard waren 10 davon Elfmeter? Junge, wurde Chelsea da bevorteilt.
Ja. Das ist natürlich verrückt. Aber wo wir gerade bei dem Thema sind, wisst ihr, wo Michael Ballack in der ewigen Torschützenliste für den DFB steht?
Also, ich sag dir Folgendes. Der Rekordhalter liegt bei 64, 63, sowas?
Klose hat 71 Tore für den DFB, okay. Gerd Müller 68. Ich meine nicht die Anzahl der Tore, sondern Platzierung. Ja, Tore ist egal. Als zentraler Mittelfeldspieler.
Ich sag, er ist in der Top 10. Ich sag 9.
Ich sag erstens, dass er 40 Tore gemacht hat.
Das stimmt.
Und das ist gemessen an der Menge an Spielen, das müssen 92 sein.
98.
Aber das ist eine Quote, und die würden ihn die allermeisten Stürmer beneiden. Und ich sage, er ist Platz 6.
Er ist tatsächlich Platz 9. Aber ich finde, Platz 6 wäre crazy, weil wir reden.
Platz 9 ist crazy.
Platz 9 ist crazy, weil vor ihm sind natürlich und hinter ihm auch erstmal nur Mittelstürmer, die fürs Tore schießen da waren. Der hat 42 Tore in 98 Spielen gemacht. Das ist eine absurde Zahl. Das zeigt einfach, wie unglaublich torgefährlich und wie du schon sagst, komplett dieser Mann.
Weil es gibt sehr gute Zusammenschnitte seiner besten Momente bei den Turnieren, die er gespielt hat. Und was da nicht zu kurz kommen darf bei all dem Offensivoutput ist, was der teilweise aus der Tiefe des Feldes Diagonalbälle, lange Bälle, 60, 70 Meter einfach an der Schnur gezogen in den Lauf gespielt hat. Also er hatte auch diese Fähigkeiten als so tiefer sitzender Spielmacher. Es war halt nur über lange Strecken seiner Karriere fast verschwendet, ihn auf die Rolle zu reduzieren. Sagen,
weil am anderen Ende war dann Oliver Neuville. So.
Also es war einfach, man darf ihn nicht darauf reduzieren, dass es ein reiner Offensiv-Output-Spieler war. Ich glaube eher, es ging darum, dass er so wertvoll war im offensiven Bereich, dass es falsch gewesen wäre, ihn zu limitieren und nur weiter hinten spielen zu lassen im Mittelfeld.
Jetzt müssen wir eigentlich, wir müssen ein paar Fragen jetzt mal beantworten. Erstmal will ich von euch nämlich Folgendes wissen. Trikot. In welchem Trikot seht ihr Michael Ballack?
Ja, sag mal, weil ich habe einen ganz weirden Take.
Also auf jeden Fall DFB?
Ja, bei mir irgendwie nicht.
Nee?
Ja, müsste es eigentlich. Hast du vollkommen
recht. Also bei mir ist es total, und vor allem, ich würde sagen 2006. Das ist so für mich das
Sollte
Trikot.
Es für mich auch sein, aber es ist Chelsea. Ich kann mich nicht davon freimachen, dass ich ihn in dem blauen Chelsea-Trikot sehe.
Krass, bei mir sind es zwei. Einmal auch ein DFB-Trikot, aber es ist das...
Bayern-Trikot mit dem Kragen? Mit diesem Punkt, mit den Knöpfen hier? Bum, bum?
Nee. Das also, DFB-Trikot, wenn, dann müsste 2008 gewesen sein mit diesem schwarzen Balken, der so abgerundet ist. 2008, jawohl. Es ist ein Bayern-Trikot. Und zwar dieses ganz dunkelrote mit dem dunkelblauen Ärmeln. Kennt ihr 100%.
Ja, also gerade im Kopf habe ich es nicht vor Augen, aber...
Es müsste nämlich auch seine erste Saison bei den Bayern gewesen sein. Also könnte 2-2, 2-3 gewesen sein. Irgendwie verbinde ich ihn mit mehreren dieser T-Mobile Bayern-Trikots.
Wenn es von Clubs Hall of Fame geben würde, ich würde sagen, bei Chelsea kommt er rein?
Also die Engländer und auch Chelsea-Fans lieben Michael Ballack. Der hat da ein höheres Standing als in Deutschland. Ich habe neulich zufällig irgendein random Reel von, keine Ahnung, bei Instagram gesehen, wo englische Fußballfans gefragt wurden, Top 5 oder Top 3 deutsche Spieler, go. Mhm. Und wie oft Michael Ballack da, also wirklich all-time deutsche Spieler, wie oft Michael Ballack da vorkam, hat mich wirklich überrascht.
Ich würde nämlich sagen, bei Leverkusen und bei Chelsea mindestens würde ich ihn reinnehmen. Also das ist eine völlig abseitige Frage, aber es fiel mir gerade so ein. Ich würde aber eigentlich sagen, dass er Fußspuren hinterlassen hat.
Auf jeden Fall. Überall, vielleicht oder? Ist die Bayernzeit dann in den Erfolgen nicht prägnant genug. Also, weil es halt Meisterschaften und Pokale sind, aber Dinge, die halt die Bayern vor und nach ihm auch gewonnen haben. Aber das ist ja auch gleichzeitig ein Aspekt, der mit dafür gesorgt hat, dass er den Verein verlassen hat. Weil es da eben Uneinigkeit gab über das Level an Ambitionen, für das der FC Bayern stehen sollte. Also Michael Ballack wollte sowohl in den Transfers als auch aber, glaube ich, in der Kommunikation eine ganz, ganz klarere oder deutlich zielgerichtetere Fokussierung auf den Champions-League-Titel. Und die konnte der FC Bayern zum damaligen Zeitpunkt nicht geben. Das ist ja aus heutiger Sicht unvorstellbar. Aber ich weiß das noch total, dass es so ein paar Jahre gab, wo die Bayern einfach eine Achtelfinalmannschaft waren.
Ja, ja, natürlich. Er geht ja dann zu Chelsea. Das ist der Neureichen-Club zu dem Zeitpunkt. Das muss man auch nochmal sagen. Ne? Chelsea kriegt 0-3-0-4, kommt Roman Abramovich bei Chelsea rein und fängt an, da das große Geld auszugeben und bläst die innerhalb von kürzester Zeit zu einem europäischen Giganten auf. Und ich weiß noch, als er zu Chelsea gegangen ist, er lässt seinen Vertrag bei Bayern ja auslaufen, er geht dann irgendwann monatelang nicht mehr in Uli Hoeneß Büro, weil er Angst hat, dass Uli Hoeneß ihn dazu überredet, den Vertrag zu verlängern. Deshalb geht er nicht mehr rein und ich kann mich noch an die Memes erinnern. Ballack geht zu Real und dann ist er da, sitzt er an der Kasse bei einem Supermarkt, der Real heißt. Das war so die ersten Memes auch, an die ich mich bei Michael Ballack erinnern kann.
Und was ich noch zumindest anmerken möchte bei dem Chelsea-Wechsel ist, dass Michael Ballack zum Zeitpunkt des Wechsels schon 30 Jahre alt war. Also der geht da nicht hin als Spieler in seiner Prime, sondern dafür kommt der Wechsel eigentlich fast schon so ein bisschen ein, zwei Jahre zu spät. Und trotzdem ist dann eben auch in seine 30er-Reihen die Rolle zwar ein bisschen anders, bisschen oftmals zurückgezogener gewesen im Mittelfeld, aber wie du ja auch schon gesagt hast, offensichtlich der Impact war groß genug, dass der Stellenwert bei den Engländern eben so hoch ist, wie er ist.
Und das Spannende ist ja auch, er war ja nicht mehr komplett unumstritten, sowohl bei Bayern-Fans als auch bei der Führungsetage vom FC Bayern, weil sie, glaube ich, ihm alle nicht mehr zugetraut haben, auch dann in einem höheren Alter noch so einen Impact zu haben, den er letztendlich, muss man ja fairerweise sagen, bei Chelsea mehrere Jahre dann noch hatte.
Trotzdem ist ja dann das Altern bei Michael Ballack schon ein Thema. Denn 2010 ist nochmal 4 Jahre später, er ist jetzt also Mitte 30 und wir wissen alle, was passiert. Prinz Boateng nimmt sich seinen Knöchel und das Ganze ja auch aus einer Fehde entstanden. Und Michael Ballack verpasst die WM 2010 und vor dem Halbfinale gegen Spanien sagt, Philipp Lahm, diese Binde gefällt mir gut, die gebe ich nicht mehr her. Und natürlich ist es für einen Wettkämpfer wie Michael Ballack, der gerade in seiner Reha ist, der daran arbeitet, zurückzukommen, der kann den Gedanken nicht daran verschwenden, weißt du was, vielleicht sollte ich die Segel streichen, aber man hätte es ihm fast zurufen wollen, so im Sinne von, kämpf diesen Kampf nicht, du kannst nicht gewinnen.
Aber ich finde, der Kampf wurde auch von Philipp Lahm so ein bisschen eklig halt einfach gestartet.
War brillant von Philipp Lahm. Also wenn das Ergebnis ist, dass du die Binde willst und dir der Weg dahin egal ist, genau. War es brillant von Philipp Lahm.
Das Ding ist aber, Michael Ballack hat sich da auch Jahre später nochmal im Doppelpass unter anderem zu geäußert und gesagt so, naja, also ich bin es gewohnt, dass wenn ein Kapitän sich verletzt, dass wenn er wieder zurückkommt, wieder die Binde bekommt und sie nicht ihm währenddessen weggenommen wird. Philipp Lahm hätte sie doch früher oder später dann eh bekommen, aber dass das dann so eklig wurde, dass man sich hinstellt und sagt, ja, nee, die behalte ich jetzt.
Also das ist schon, wir schon haben eingangs gesprochen über so ein bisschen den roten Faden zwischen Spielern wie Lothar Matthäus und Michael Ballack und der ist ja hier auch vorhanden so ein bisschen, weil es gab ja auch rund um Matthäus dieses Thema, dass quasi in seiner Abwesenheit beim DFB ein Komplott gegen ihn geschmiedet wurde, wo es dann eben Jürgen Klinsmann war, der so ein bisschen in Anführungszeichen, zumindest aus Sicht von Matthäus, gegen ihn intrigiert hat. Und ich glaube so ein bisschen einfach, dass Michael Ballack ganz hinten raus in eine Fußballzeit noch reingestriffen hat, die anders war als die, aus der er kommt. Also er hat so ein bisschen fast so seine persönliche Zeit überlebt, in dem Sinne, dass dieses Thema auch zum Beispiel Hierarchie und wenn da jemand ist, der seit 10 Jahren da ist und du bist neu da, dann hast du eine Fresse zu halten. Das galt irgendwann nicht mehr. Das Thema war irgendwann durch. Die Dynamiken innerhalb einer Mannschaft haben sich verändert, was ja auch wieder Parallelen sind zur Gesamtgesellschaft, Thema flache Hierarchien, Unternehmen, was auch immer.
Stell dir vor, Jude Bellingham müsste in so einer Generation leben.
Über den will ich gleich nochmal reden. Aber nur noch ein Satz. Man merkt es auch schon, wenn man die Sommermärchen-Doku 2006 schaut. Da merkst du schon hin und wieder die Reibung zur jungen Generation, er will ja auch nicht mehr zur Fanmeile und sagt, nee, ich hab da keinen Bock mehr drauf, Alter, wir haben schon wieder keinen Titel geholt, ich hab keinen Bock vor die Fans zu gehen, ich mach meine ganze Karriere schon so, ohne Titel. Ja. Und da merkst du so, dass es so ein bisschen Reibung mit der jüngeren Generation da ist, was natürlich nicht immer schlecht ist. Jude Bellingham wurde gerade genannt. Gibt es moderne Nachfahren von Michael Ballack?
Ich würde ihn aber einen anderen nennen. Ich habe auch zuerst an Jude Bellingham gedacht. Ich finde aber, es gibt jemanden, der noch besser passt und das ist Declan Rice. Gerade als Standardschütze.
Ja, Declan Rice.
Als Standardschütze, als Boxcrasher, als Gesamtpaket Mittelfeldspieler.
Ja, in letzte Woche oder vorletzte Woche im Rahmen des Spiels Arsenal wurde er von Michael Ballack gelobt, wurde von einem deutschen Interviewpartner darauf hingewiesen, dass Ballack als German Pundit ihn gelobt hat und Declan Rice Reaktion war nur, puh, what a legend. Also auch da sieht man...
Das Standing ist riesig von den Typen in England.
Ich finde Declan Rice einen sehr guten Shout, aber am meisten sehe ich auch tatsächlich fast Jude Bellingham, weil ich auch da sagen würde, gut genug, offensichtlich gut genug, um zum Beispiel auch so einen Deep-Lying Playmaker zu spielen, aber halt so gut, dass es fast verschwendet wäre, wenn du ihn nicht weiter vorne einsetzt. Und auch da könnte ich mir trotzdem vorstellen, dass so die Gesamtkarriere Bellingham eine ist, wo dann irgendwann mal vielleicht später hinten raus dann auch so eine ähnliche Anpassung in der Rolle kommt, wie wir sie bei Lager auch gesehen haben.
Ja, finde ich einen sehr, sehr guten Shout.
Also Jude Bellingham wäre nie zu einem neuen Verein gekommen und hätte gesagt, nee, ich stelle mich erstmal hinten an.
Es geht auch nur um die fußballerischen Erben von Michael Ballack.
Wie viel Konjunktiv kann eine Karriere vertragen? Michael Ballack hat diese Frage ganz persönlich auf die Probe gestellt. Die Antwort ist verdammt viel. Fast Weltmeister, fast Europameister, fast Champions-League-Sieger, fast Meister und das ganz sicher nicht nur einmal. Während Kimmich damit hadert, nicht Teil einer Verlierergeneration sein zu wollen, hat Michael Ballack die Verlierergeneration genommen und in zwei Finals sowie zum dritten Platz bei der Heim-WM geführt. Keine Verlängerung zu lang, keine Verantwortung zu groß. Ballack regelt das, per Kopf, Freistoß oder Elfmeter. Es gibt deutsche Mittelfeldspieler, die mehr gewonnen haben als er. Besser war allerhöchstens einer, zumindest für mich. Ostdeutsch nobel, seine sanftmütige Güte, sein unbändiger Stolz, das Leben ist nicht fair. Was Michael Ballack auf dem Fußballplatz angefasst hat, war an den allermeisten Tagen Gold. Was er gewonnen hat, war meistens Silber, so auch heute.
Oh. Das ist überraschend. Man muss vielleicht dazu sagen, wir kennen unsere Cases nicht, bevor wir sie hier das erste Mal hören.
Genau, deswegen
wir
überlappt
den gleichen Gedanken auf jeden Fall. Ja.
Wie kommen wir da jetzt rein? Wir müssen ein bisschen was besprechen.
Also, wir müssen ja hier einfach mal ganz sachlich festhalten, wie du schon gesagt hast. Gold war da nicht viel dabei, was er gewinnen konnte. Ich finde, es geht immer ein bisschen unter, wie viel er dann wirklich gewonnen hat, was so nationale Titel angeht. Aber wir gucken hier auf einen Spieler, der über einen langen Zeitraum auf absolutem Weltklasse-Niveau unterwegs war und nicht einen einzigen internationalen Titel gewinnen konnte. Ja. Es ist halt super bitter, weil wir sprechen auch bei anderen darüber, die dann irgendwie keinen Champions-League-Titel gewonnen haben, weder EM noch Weltmeister sind. Aber er war halt nah dran. Das, finde ich, ist halt schon nochmal ein Faktor, den man nicht komplett außen vor lassen darf. Er hat sie nicht gewonnen, aber er war so oft oder bei allen Titeln zumindest einmal nah dran.
Nah dran und auch so diese Konstellation, dass du ihn halt auch kaum dafür in Haftung nehmen kannst, auch in der Rückschau nicht, weil also diese deutschen Mannschaften hatten oftmals, also die sollten eigentlich gar nicht da sein.
Also 2002 hatten die da nichts verloren.
Wo sie am Ende waren und wären sie auch ohne Michael Ballack nicht gewesen. Er hat auch 2006 ein monströs gutes Turnier gespielt. Also man kann fast argumentieren, dass er drei sehr gute Turniere für Deutschland hatte. 2-2, 2-6 und 2-8. Und wenn du an das Champions-League-Finale 2008 denkst zum Beispiel, da hat er ja für Chelsea auch mitgespielt. Er verwandelt seinen Elfmeter. Und dann sind sie den John Terry-Schuss davon entfernt, das Ding zu gewinnen, diese Champions League zu ziehen. Und dieses Foto ist für mich auch ein Symbolbild für die Karriere von Michael Ballack. In dem Moment, wo Terry wegrutscht und verschießt, und da ist er noch nicht verloren, es geht ja noch weiter, bricht Michael Ballack fast schon förmlich zwischen seinen Spielern zusammen und sackt so zu Boden. Und das fängt für mich komplett auch, glaube ich, ein, wie ätzend, wie schlimm das gewesen sein muss, einfach nicht rauszukommen aus dieser Vizenummer.
Es ist wirklich dieses Bild, wie er da zusammensagt, es ist die personifizierte Ohnmacht, dieses Gefühl von, es soll nicht sein, ich kann scheinbar nicht. Also ich weiß nicht, ob er irgendwann den Gedanken gewälzt hat, ob er verflucht ist. Er selbst sagt ja Postkarriere und das finde ich auch sehr schön, dass seine Karriere ein großer Erfolg war, dass nicht viele Fußballer so häufig so nah dran waren und wir haben uns vorhin ein Video angeschaut vom Basketball, Giannis Antetokounmpo, der so sinngemäß sagt, ey, man kann nicht im Fußball oder im Sport schwarz-weiß denken und sagen, es gibt nur Gewinnen und Verlieren. Nicht jeder Vizetitel kann einfach nur nichts wert sein, weil nur der Sieger quasi was wert ist oder nur der Sieg etwas wert ist.
Ich habe ja mit Basketball nichts am Hut, aber ich fand sehr prägnant und treffend diesen Satz, Michael Jordan hat 15 Saisons gespielt und davon wie viel gewonnen?
Sechs
gewonnen, waren deswegen die anderen neun alle scheitern oder versagen. Ja. Also das ist ein sehr, sehr, eigentlich fast auch ein bisschen trister Blick auf Sport insgesamt.
Dieses Zusammenbrechen am Mittelkreis ist ja aber auch nur nachvollziehbar, nicht nach dem, was alles bei Leverkusen beispielsweise passiert ist, sondern in dieser Saison war er erst lange verletzt, dann werden die Zweiter in der Liga, die haben dieses Champions-League-Finale, das sie im Elfmeterschießen verlieren, die haben das FA-Cup-Finale verloren, die haben das Super-Cup-Finale verloren und das Liga-Cup-Finale verloren. Alles in dieser Saison.
Was waren seine Tiefpunkte? Haben wir, glaube ich,
Philipp Boisel hat über den Mann einen Song geschrieben, ne? Wie soll ein Mensch das ertragen?
Ja.
Das ist halt krass. Es gibt eine, in der Bibel ist das schon Thema, im Buch Hiob. Also
die haben schon über Michael Ballack da geschrieben.
Verletzungen, glaube ich, ganz klar 2010, auch wenn sie spät kommt, ist eine der Verletzungen, die natürlich ihm ein Turnier gekostet hat, denn er wäre dabei gewesen. Transfers würde ich nicht sagen, dass es einen gab, der nicht gesessen hätte. Also der Leverkusen-Stint hinten raus, aber da sage ich wirklich, das ist mir scheißegal.
Den hätte man sich sparen können?
Ja, das war einfach ein bisschen unwürdig für alle Beteiligten und das ist auch schade, dass es dann so zu Ende ging.
Er war ein bisschen grantlich da dann auch, ne? Er konnte selbst nicht mehr die Leistung bringen, die er von sich sehen wollte und das merkte man.
Das ist einfach auch, glaube ich, ganz, ganz schwer zu ertragen für diese Art Persönlichkeiten. Was ich auch schlimm fand, dass Robin Dutt, der damals Leverkusen-Trainer war, also die als Ballack mal auch öfters mal draußen saß, die Frechheit hatte, den Satz zu sagen, den er später auch bereut hat, wenn man bei einem Champions League-Club wie Bayer Leverkusen spielt, ist es eine Ehre, auf der Ersatzbank zu sitzen.
Das ist als für mich, Michael Ballack,
ja, genau. Das ist für mich so vorbeigesprochen an dem, was Michael Ballack Zeit seiner Karriere ausgemacht hat. Also hat er auch später bereut. Aber ja, dieser Leverkusen-Stint, wie es zu Ende ging mit der Verletzung, ist schon irgendwie ein sehr unwürdiges Karriereende gewesen für den Spieler, den er eigentlich auch war.
Gab es irgendeinen Zeitpunkt, wo ihr Hand ins Feuer legen würdet dafür, dass Michael Ballack der beste zentrale Mittelfeldspieler der Welt war?
Boah.
Also ich würde Folgendes sagen. Man kann 8 Jahre finden, wo er Top 3 war.
Genau, das ist nämlich der Punkt. Er hat halt in einer Generation Fußball gespielt, die geprägt war von überragenden Mittelfeldspielern. Frank Lampard haben wir angesprochen, Stevie G, Pirlo.
Die Zidans, die Pirlos.
Zidane also, natürlich nicht zu vergessen.
Dann die übrigens, Spanier, die später dazu kamen.
Die kamen dann.
Es war ja auch, es brauchte eben jenen Zidane im Finale 2002 mit dem ikonischen Tor, das er jemals gemacht hat, um Ballack zu besiegen und Leverkusen.
Diesen Absprung zu schaffen, das schaffen wir auch nur die allerwenigsten. Also wirklich im richtigen Moment dann aufzuhören. Mhm. Gerade wenn du so aufgewachsen bist mit so einem unstillbaren Ehrgeiz. Und natürlich hat dieser Spieler nie das Gefühl gehabt, so, ist genug, ich habe doch alles erreicht. Der Mann wird das niemals gedacht haben, weil er eben auch nicht alles erreicht hat. Und da dann den Absprung zu finden und selber zu sagen, okay, vielleicht reicht es nicht mehr.
Das unvollendet. Wenn du dich unvollendet fühlst, zu akzeptieren, dass das Ende erreicht ist, stelle ich mir brutal hart vor.
Das glaube ich ja auch. Gleichzeitig, wenn man jetzt auch ihn jetzt in den Jahren nach seiner Karriere hat sprechen hören, wirkt es trotzdem so, als hätte er mit seinem sportlichen Laufbahn ziemlich gut seinen Frieden geschlossen. Und also spiegelt auch so ein bisschen die Perspektive, die du eben mit dem Basketballer, den ich nicht kenne,
Giannis Antetokounmpo,
aufgemacht hast, dass er halt auch akzeptiert hat, dass nicht zu gewinnen, ergo zu verlieren, einfach auch ein normaler Teil des Sports ist, den man irgendwo auch zu akzeptieren hat. Ist sein Name in mehreren Jahrzehnten, in 20 Jahren, was auch immer noch präsent? Ich würde meinen, ja, weil diese WM 2002, die geht nicht weg. Dieser Run ins Endspiel geht nicht weg. Und der wird immer neben Oliver Kahn unzertrennlich vor allem mit seinem Namen verbunden sein. Genauso wie die Heim-WM auch. Und gerade das WM 2006-Turnier ist ja irgendwo auch eins, was Deutschland als Fußballnation dann auch aufgrund der Art und Weise, es war ja fußballerisch schon was anderes als 2002. Das war ja irgendwie auch teilweise berauschend, hat Spaß gemacht. Das war schon so ein Wachküss-Moment meiner Wahrnehmung für das, was danach kam.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, dass Ballack ein Thema bleiben wird, aber glaube schon, dass er eben als das Gesicht gelten wird, dass es nicht geschafft hat. Dass er immer diese tragische Figur sein wird in der Wahrnehmung und dafür wird er eher erinnert werden, als für der dominante Mittelfeldspieler, der er war.
Also, das ist... Begeben wir uns hier in Bereiche rein, die halt auch später noch folgen sollten eigentlich.
Ja, jetzt gleich.
Aber also, um das aufzugreifen, ich glaube halt, wenn du in 20, 30 Jahren die Frage aufmachst, Kroos, Schweinsteiger oder Ballack, wird Ballack bei den allermeisten Leuten auf Platz 3 landen in diesem Ranking.
Ja.
Und das finde ich, gemessen daran, was für ein Spieler er war, ehrlicherweise nicht verdient.
Es ist natürlich auch irgendwo mal...
Nur am Spieler gemessen? Ja. Aber
genau.
Was retrospektiv bewertet wird, sind Karrieren.
Genau.
Und da ist es in Ordnung, auf 13.
Wir reden nicht über Talent und was wäre gewesen, wenn die einen dieser großen Titel gewonnen hätten. Einmal Champions League-Sieger, Europameister vielleicht. Hier und da nochmal einen Titel mehr.
Aber ich finde so die Frage nach Talent und was wäre wenn, die zielt so immer ein bisschen darauf ab, dass der Spieler irgendwas versäumt hat. Das ist für mich so eine Adriano-Frage.
Nee, ist eine Schicksalsfrage.
Und das ist bei Ballack genau, ist es eine Schicksalsfrage. Ja. Und das ist mir noch ein wichtiger Punkt, dass es nicht daran lag, dass er irgendwie zu faul war, nicht hart genug arbeiten wollte, was auch immer. Aber es ist einfach am Ende des Tages, finde ich sogar ein sehr passender Begriff, eine Schicksalsfrage.
Man kann Spielern vorwerfen, ey, der Wechsel hat dich in deiner Karriere zurückgeworfen, weil hier hast du die falsche Entscheidung getroffen, da warst du in dem Finale schlecht.
Du warst eine Partysau, keine Ahnung.
Genau, du warst unprofessionell, alles Mögliche. Und das alles kann man halt bei Ballack nicht machen.
Genug geschnackt, Freunde. Jetzt wird abgestimmt oder gewertet. Michael Ballack, wo landet er, wo landet er?
Niklas sagt ja Silber. Ich hätte hier tatsächlich mit Gold als Empfehlungsschreiben gerechnet.
Ja, aber Gold für einen Spieler, wo die drei großen Trophäen, die es im Fußball zu gewinnen gibt, keine davon im Schrank steht, ist halt schwierig, ne? Also
Michael Ballack.
Junge, Junge, Junge. Ich habe und ich bin auch bereit vorzulegen.
Ja, ja, sehr gerne. Also ja, letzte Woche habe ich losgelegt. Krüger, du hast aufgeschrieben?
Ich habe aufgeschrieben.
Perfekt.
Alle eingeloggt?
Yes.
Also man könnte meinen, nach dem, was ich jetzt eingangs gesagt habe, mit kein Gold, weil die drei Titel fehlen, dass ich ihn genau deswegen dorthin gepackt habe. Aber meine Herleitung ist eine andere gewesen. Wir haben schon einen zentralen Mittelfeldspieler bewertet. Das ist Xabi Alonso mit 91. Und der ist Europameister, Weltmeister und Champions-League-Sieger. Das sind quasi drei Punkte. Aber Ballack ist in meinen Augen der bessere Spieler. Er hätte alles spielen können, was Alonso gespielt hat. Umgekehrt gilt das nicht. Und deswegen gebe ich eine 89. Also von 92 gehe ich runter auf 89, weil da wäre er für mich gewesen, wenn er diese drei Titel im Sack gehabt hätte.
Ja, aber also ich glaube, du bist in der Reihe hier der größte Ballack-Fan, von daher konnte man mit irgend so was in der Ecke rechnen. Höchste Silberehrung, die du ihm gegeben hast damit. Willst du oder soll ich?
Ich kann machen.
Bitte.
Ich habe ähnlich gedacht, ich habe aber eher jetzt im Rahmen unseres Formats hier so ein bisschen versucht, diesen Cannavaro-Vergleich zu machen, weil Cannavaro halt dieses Glow-Up bekommen hat. Aber Ballack hatte, finde ich, die eindrucksvollere Karriere. Der stand in mehr Finals, in großen Finals. Das, was Cannavaro nicht geschafft hat. Also am Ende sind sie mir beim gleichen Rating rausgekommen und das war und ist eine 88.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Für mich muss im Silbertier es da rein zu schaffen, ohne einen der großen Titel, ist schon eine ganz schöne Leistung. Das hat er natürlich auch bei mir geschafft mit einer 87.
Aha.
Und das bedeutet, Michael Ballack verabschiedet sich aus dieser Folge und zieht ein in die Calcio Berlin Hall of Fame mit einem Gesamtrating von insgesamt 88. Das war's für heute. Euer Rating bitte wie immer gerne bei uns in die Kommentare. Macht es gut, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.